Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 1. November. Heute mit folgenden Themen. Im Kampf gegen das Veloabstellchaos rund um den Bahnhof Bern setzen Stadtregierung und Linksparteien auf eine neue Velostation in der Welle 7 für 2,5 Millionen Franken.
So oder so sprechen wir ganz klar von einer sehr zentralen Lage am Bahnhof Bern. Wir müssen auch hier dafür sorgen, dass wir Parkplätze schaffen. Und das kann natürlich nicht nur gratis sein.
In einem knappen Monat entscheidet das Berner Stimmvolk. Frankreich, dem Parlament einen weiteren Rat zur Seite stellen. Diese Idee hatte der französische Präsident Emmanuel Macron. Doch der Conseil National de la Refondation wird immer mehr zur Farce.
Eigentlich ist es der Job des Parlaments, diese Kompromisse auszuhandeln zwischen den verschiedenen Gruppen. Und hier muss Politik gemacht werden und nicht in irgendwelchen neu erfundenen Gremien, die auch keine verfassungsmäßige Rolle haben.
Und aufatmen für den Amazonas und für die indigene Bevölkerung.
Die 4 Jahre unter Bolsonaro waren eine Tragödie für die indigenen Gemeinschaften, aber auch für die Umwelt. Die Zerstörung des Amazonas hat massiv zugenommen in diesen 4 Jahren.
Die Wahl von Lula da Silva in Brasilien bedeutet Hoffnung für die indigene Bewegung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages heute von und mit Wilma Rall.
In Könitz erfolgte heute die Stabübergabe an die neue Gemeindepräsidentin. Tanja Bauer hat ihr Amt angetreten als Vorsteherin der Direktion Präsidiales und Finanzen. Damit ist der 5-köpfige Könitzer Gemeinderat wieder komplett. Im Streit um den neuen Landesmantelvertrag im Baugewerbe haben die Gewerkschaften einen Sieg errungen. Die Klage der BaumeisterInnen wurde zurückgewiesen gegen geplante Protesttage der Gewerkschaften. Ein Genfer Gericht entschied, dass diese nicht gegen die Friedenspflicht in laufenden Verhandlungen verstoßen. Grund für die Protesttage ist gemäß Unia, dass der Baumeisterverband die Arbeitsbedingungen im neuen Gesamtarbeitsvertrag drastisch verschlechtern will. Rund 1000 Geflüchtete warten vor Italiens Küsten auf eine Anlegeerlaubnis. Die Häfen verweigern mehreren Schiffen von privaten Seenotrettungsorganisationen die Einfahrt. Derweil spitzt sich die medizinische Notlage auf den Schiffen zu. Die Menschen sind erschöpft, dehydriert und müssten dringend medizinisch versorgt werden, schreibt zum Beispiel die Crew der Ocean Viking von SOS Mediterranee. Bisher hat Italien zivilen Rettungsschiffen meist einen Hafen zugewiesen. Ob die neue postfaschistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni diese Praxis weiterführt, ist offen. Im Wahlkampf hatte sie angekündigt, die Fluchtrouten über das Mittelmeer zu unterbinden. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat bis heute sein eisernes Schweigen brechen, wie internationale Medien berichten. Am Sonntag hatte er die Präsidentschaftswahlen verloren, wenn auch äußerst knapp gegen Linkskandidat Lula da Silva. Dass sein Verlierer so lange schweigt, ist auch in Brasilien unüblich. Entsprechend näherten sich die Spekulationen, ob Bolsonaro das Wahlresultat nicht anerkennen werde. Derweil blockieren seine AnhängerInnen aus Protest Straßen in vielen Teilen des Landes. Das knappe Ergebnis vom Sonntag zeigt, wie tief das südamerikanische Land gespalten ist. Lula da Silva steht nun vor der schwierigen Aufgabe, die Gräben zu kitten. Elon Musk hat bei Twitter nun sämtliche Fäden in seiner Hand. Nach dem Management hat Musk auch den Verwaltungsrat aufgelöst. Damit steht der Multimilliardär und Tesla-Gründer jetzt alleine an der Spitze des Kurznachrichtendienstes. Letzten Donnerstag hatte Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft, nach monatelangen Verhandlungen. Damit zum Wetter. Der morgige Mittwoch beginnt bewölkt mit leichten Schauern. Am Nachmittag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei 15 Grad. Auch der Donnerstag zeigt sich wechselhaft. Gegen Abend beginnt es voraussichtlich zu regnen bei 13 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Stadt Bern hat ein Veloparkplatzproblem. Rund um den Bahnhof, vor allem beim Hirschengraben, ist es oft enorm schwierig, irgendeinen Platz fürs Fahrrad zu finden. Sobald dort der Umbau für den neuen Bahnhofszugang beginnt, fallen nochmals rund 500 Abstellplätze weg. Deshalb plant die Stadtregierung eine neue Velostation bei der Welle 7. Betrieb und Miete sollen rund 2,5 Millionen Franken kosten. Der Berner Stadtrat winkte den Kredit durch. SVP und der Bund der Steuerzahlenden haben das Referendum ergriffen. In einem knappen Monat kommt die Vorlage deshalb vors Volk. Über die neue Velostation bei der Welle 7 sprach Wilmar Rall mit Jelena Filipovic, Stadträtin des Grünen Bündnisses und Mitglied der Verkehrskommission.
Jelena Filipovic, das Grüne Bündnis engagiert sich gemeinsam mit den Mitte-Links-Parteien, mit VCS und Pro Velo Bern für die neue Velostation bei der Welle 7. Für 2,5 Millionen Franken sollen dort bis zu 660 zusätzliche Abstellplätze direkt beim Bahnhof entstehen. Die SVP Stadt Bern und der Bund der Steuerzahlenden haben das Referendum ergriffen wegen den hohen Miet- und Betriebskosten. Pro Parkplatz und Monat kostet das der Stadt rund 85 Franken. Das tönt nach sehr viel für einen Veloparkplatz.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht ganz sicher, wie die Bürgerlichen auf diese Zahl kommen. Wahrscheinlich haben sie die Einbau- und Erschließungskosten da mitgerechnet. So oder so sprechen wir ganz klar von einer sehr zentralen Lage am Bahnhof Bern. Aktuell haben wir rund um den Bahnhof Bern einen Parkplatzmangel. Wir müssen auch hier dafür sorgen, dass wir Parkplätze schaffen. Und das kann natürlich nicht nur gratis sein.
Aktuell gibt es ja rund um den Bahnhof etwas über 4.500 Abstellplätze, 2.000 in den bestehenden Velostationen. Die sind allerdings gemäß Referendumskomitee gar nicht ausgelastet. Warum setzt man dann jetzt auf noch mehr Abstellplätze in Velostationen und sorgt nicht dafür, dass es draußen mehr gibt?
Das ist tatsächlich so, dass die Abstellplätze drinnen nicht ausgelastet sind. Im Moment sind diese Parkplätze aber auch kostenpflichtig. Mit der Velostation Welle 7 starten wir ein Pilotprojekt. Die ersten 24 Stunden werden die Parkplätze werden gratis möglich sein. Auch die Parkplätze beim Postpark, auch diese werden die ersten 24 Stunden gratis sein, weshalb wir da von einer ganz anderen Ausgangslage sprechen. Und wir hoffen natürlich auch, dass hier diese Abstellplätze reger genutzt werden.
Auch daran stört sich das Referendumskomitee, dass diese Parkplätze eben gratis zur Verfügung gestellt werden sollen, weil das dem VerursacherInnen-Prinzip widerspricht. Wer Kosten verursacht, soll auch zahlen. Auch die FDP verlangt dem Rat höhere Gebühren für die Nutzung der Velostationen. Für Autoparkplätze muss man ja auch zahlen. Warum für Veloparkplätze nicht?
Hier gehen die Einschätzungen der SVP und dem Grünen Bündnis natürlich diametral auseinander. Selbstverständlich müssen die Autos für die Parkplätze zahlen und selbstverständlich ist der öffentliche Raum nicht kostenfrei. Aber wir möchten eine Velo-Hauptstadt werden. Das heißt, wir müssen das Velo fördern. Deshalb ist hier der Verursacherinnenprinzip, führt ja vor allem darauf zurück, dass wir innerhalb unserer Klimaschutzmaßnahmen dafür sorgen müssen, mit unseren CO2-Emissionen herunterzukommen und nicht auch noch irgendwie das Auto zu fördern.
Es ist davon auszugehen, dass nicht wenige Personen ihre Fahrräder nicht vor allem aus Kostengründen nicht in der Velostation parkieren, sondern vielmehr aus Bequemlichkeit oder aus zeitlichen Gründen. Dem will die Stadt Bern jetzt entgegenwirken, indem man eben die Velos auf den oberirdischen Parkplätzen, sei es auf der Schanzenbrücke oder beim Hirschengraben, nur noch maximal 3 Tage abstellen darf. Wie funktioniert das konkret dann in der Praxis?
Wie die Umsetzung genau aussehen wird, damit muss sich die Stadt Bern intensiver damit auseinandersetzen. Ich kenne es eigentlich so wie aus der Stadt Basel sehr gut, dass die Velos mit Papierkleberli markiert werden und dann patrouilliert wird und man sieht, ob die Velos jetzt schon länger dastehen oder die Velos erst gerade kürzlich hingestellt wurden. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie wir dem entgegenwirken könnten. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass es möglich sein sollte, auf den oberirdischen Parkplätzen länger zu halten. Das war jetzt in dieser Vorlage nicht möglich, aber auch die 3 Tage finden wir soweit in Ordnung.
Sobald die Bauarbeiten für den neuen Bahnhofzugang beim Hirschengraben beginnen, fallen dort ja nochmals 500 oder mehr Veloparkplätze weg. Heißt, rein rechnerisch wird die neue Velostation diese nicht viel mehr als ersetzen. Heißt, das Platzproblem bleibt trotz Velostation akut.
Dem ist tatsächlich aktuell so. Wir haben rund um den Bahnhof Bern den großen Platzmangel. Und mit der Velostation 7 schaffen wir hier vor allem während der Bauarbeiten eine Abhilfe, aber es ist noch lange keine Lösung. Deshalb werden wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, mehr Abstellplätze für das Velo zu finden.
Jelena Filipovic ist Stadträtin des Grünen Bündnisses und Mitglied der Verkehrskommission. Das letzte Wort zur Velostation in der Welle 7 hat das Berner Stimmvolk in knapp einem Monat.
Rabe Info.
Gleich geht's nach Frankreich zu Präsident Macrons Reformprojekt. Davor hören wir von Brigitte Fontaine, Barbapapa.
1, 2, 3, bruit!
Moi je ne bois jamais. Pour les filles c'est laid. Je m'envoie des milkshakes et des cornflakes. J'enroule mes anglaises, basculer sur ma chaise. Papa, moi je ne bois jamais. Pour les filles c'est laid. Quand je ne suis pas sage, tu es en rage. Tu me mets des raclées avec le jean baissé. J'adore un appart.
Rabe Info.
Vor ziemlich genau einem halben Jahr wurde Emmanuel Macron in seinem Amt bestätigt. In der Stichwahl gegen die rechtsextreme Marine Le Pen konnte er sich klar durchsetzen. Kurz zuvor hatte der französische Präsident ein neues politisches Instrument erfunden, den Conseil National de la Refondation, auf Deutsch in etwa Nationaler Rat der Neugründung. Damit soll nach eigenen Angaben die Demokratie im Land gestärkt werden, nämlich indem interessierte Gruppen und BürgerInnen sich an wichtigen Entscheidungen beteiligen können. Joseph Döweck ist Historiker und Politologe. Er wohnt seit 5 Jahren in Paris und hat ein Buch über Emmanuel Macron und dessen Frankreich veröffentlicht. Katrin Hiss wollte von Joseph Döweck wissen, wie dieser Conseil National de la Refondation konkret arbeite.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es bis heute eigentlich nicht ganz klar ist, wie dieser Conseil funktionieren soll. Er wurde angekündigt nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April dieses Jahres. Und nun wurde er für etwa 3 Wochen in einer Rede von Macron etwas detailliert und ins Leben wirklich gerufen. Man weiß, dass es sozusagen einen Oberrat geben soll, einen nationalen Rat, der die politischen Parteien auf der einen Seite drin hat, aber auch die Gewerkschaften, NGOs, Industrievertreter, also sozusagen alles, was irgendwie so das politische Leben Frankreichs zu bieten hat. Und die Idee ist, dass diese Leute untereinander an einem großen runden Tisch sitzen und die großen Reformprojekte Frankreichs besprechen und somit so Kompromisslinien ausarbeiten, bevor es dann ins Parlament und in die Verabschiedung geht. Das ist sozusagen die Theorie, wie das ein bisschen aussehen sollte. Es sollte auch unter diesem großen nationalen Conseil de Refondation kleine Gruppen geben, die dann in den einzelnen Regionen Gespräche führen, die Zivilgesellschaft beteiligen. Es soll sozusagen wie so ein Bottom-up-Element geben. Das ist die Theorie, aber von der Praxis können wir gerne auch später sprechen.
Die Ankündigung, dass er dieses Projekt starten wird, machte der französische Präsident Emmanuel Macron ja im April, also nach den Präsidentschaftswahlen, die ihn im Amt bestätigten, aber vor den Parlamentswahlen, bei welchen Macrons Bündnis Verluste einstecken musste. Was war die strategische Überlegung hinter diesem Conseil National de la Refondation?
Ja, Macron hatte die Präsidentschaftswahlen klar gewonnen, klarer als sich das viele Leute vorgestellt hatten in diesem zweiten Wahlgang. Und er war felsenfest eigentlich auch davon überzeugt, dass er wieder klar seine Partei eine große Mehrheit im Parlament haben würde. Gleichzeitig war er sich aber auch irgendwie bewusst, dass dieses französische Parlament die Bevölkerung nicht wirklich perfekt abbildet, weil es ist eben ein Wahlsystem, das der größten Partei immer mehr Sitze einbringt. Also es ist kein proportionales Wahlrecht. Und er dachte sich sozusagen, für seine zweite Reformoffensive braucht er ein zweites Gefäß, das sozusagen seine Reformen breiter in der Gesellschaft abstützen könnte, legitimieren könnte. Und das war so ein bisschen diese Idee, dieses Conseil National de Refondation. De facto ist es aber ganz anders gekommen. Er hat die Wahl verloren. Also seine Partei ist immer noch die größte Kraft, aber er hat die absolute Mehrheit verloren. Und nun sitzt die Opposition auch an den Hebeln der Macht in diesem Parlament. Und die Opposition macht zum Beispiel auch gar nicht mit bei diesem Conseil National de Refondation jetzt, weil sie sagt, hey, eigentlich ist es der Job des Parlaments, diese Kompromisse auszuhandeln zwischen den verschiedenen Gruppen. Und hier muss Politik gemacht werden und nicht in irgendwelchen neu erfundenen Gremien, die auch keine verfassungsmäßige Rolle haben. Und insofern ist jetzt dieser Conseil National de Refondation ein bisschen ein Überbleibsel aus einer Zeit, wo man dachte, dass Macron noch einmal durchregieren könnte, zumindest in den Institutionen. Das ist nun jetzt einfach nicht der Fall.
So viel zu den politischen Parteien. Die Idee ist, dass eher die außerparlamentarischen Kräfte bei diesem Conseil National de la Refondation mitwirken. Wie schätzen Sie überhaupt die Bereitschaft zur Beteiligung ein unter den Französinnen und Franzosen, unter den großen Playern wie Gewerkschaften, NGOs etc.?
Bei den Gewerkschaften ist es klar, dass die wichtigste Gewerkschaft macht mit, aber sie macht mit nur sehr halbherzig. Das ist die reformistische CFDT-Gewerkschaft. die anderen großen Gewerkschaften, vor allem die ein bisschen eher aus dem linken Spektrum kommen, die machen alle nicht mit, weil sie sehen quasi, sie sehen ihren Arbeitskampf mehr auf der Straße oder im direkten Gespräch, nicht als Teil so eines Rates. Auch die Wirtschaft macht mit, weil man der Regierung gefallen will, aber begeistert sind sie auch nicht von dieser ganzen Geschichte. Ja, es gibt keine wirkliche riesige Dynamik für dieses Ding. Und das liegt schon auch dran, weil man es als Instrument Macrons sieht und weil auch die sozialen Player, die Gewerkschaften, die Industrie merken, dass nicht mehr einzig darauf ankommt, Macron zu beeinflussen. In dieser neuen Situation ist es genauso wichtig, eben auch mit den Republikanern zu reden, mit den Grünen zu reden, mit allen parlamentarischen Kräften zu reden, weil eben die Macht jetzt wieder im Parlament ist und nicht im Élysée. Also die meisten machen in irgendeiner Art und Weise mit, aber es ist nicht das Gefäß, auf die jetzt alle gewartet haben.
Der Historiker und Politologe Joseph Deweck hat ein Buch über Emmanuel Macron und dessen Frankreich im Berliner Verlag Weltkiosk veröffentlicht.
Rabe Info.
Die Amtszeit des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro war verheerend für den Regenwald, mit Auswirkungen für das Klima, aber auch für das Leben von Indigenen. Die Abwahl Bolsonaros ist deswegen ein Hoffnungsschimmer für die indigene Bewegung. Sarah Heinzmann hat mit Julia Büsser gesprochen. Sie ist Kampagnenleiterin bei der Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz.
Die 4 Jahre unter Bolsonaro waren eine Tragödie für die indigenen Gemeinschaften, aber auch für die Umwelt. Die Zerstörung des Amazonas hat massiv zugenommen in diesen 4 Jahren.
In den letzten 4 Jahren wurde in Brasilien eine Fläche in der Größe von Belgien abgeholzt. Für diejenigen Indigenen, die im Amazonas leben, bedeutet der Wald ihre Lebensgrundlage. Julia Büsser.
Diese massive Zerstörung, die wir nun beobachten, die bedeutet wirklich eine grundlegende Gefährdung der Lebensgrundlage der Gemeinschaften, die im Amazonas leben. Das heißt, ihre Flüsse werden durch Quecksilber zerstört aufgrund des Goldabbaus des Illegalen. Sie können das Wasser nicht mehr trinken. Durch die Abholzung werden auch die Tiere vertrieben, die die Indigenen eigentlich jagen und auch ihre Lebensgrundlage darstellt. Und der Lebensraum der indigenen Gemeinschaften an sich wird einfach verkleinert und zerstört.
Nach dem Wahlsieg Lulas würde unter Indigenen momentan Hoffnung und Erleichterung dominieren, meint Julia Büsser.
Mit diesem Sieg ist wahnsinnig viel Hoffnung verbunden, Hoffnung, dass es besser wird als die letzten 4 Jahre. Ich glaube, aus Sicht der indigenen Gemeinschaften kann es nur besser werden. Wie gesagt, die letzten 4 Jahre, das war eine Tragödie.
Lula hat auch große Versprechen gemacht betreffend den indigenen Rechten und dem Kampf gegen den Klimawandel.
Er hat beispielsweise versprochen, die Demarkierung und die Anerkennung der indigenen Gemeinschaften voranzutreiben. Unter Bolsonaro wurde kein einziges Territorium anerkannt und Lula will das ändern. Das wäre ein wahnsinniger Fortschritt und hätte große Bedeutung für die indigenen Gemeinschaften.
Zudem hat Lula versprochen, ein Ministerium für indigene Anliegen zu schaffen.
Das würde bedeuten, dass die Anliegen der indigenen Gemeinschaften institutionalisiert werden, dass sie politisch und gesellschaftlich mehr Gewicht bekommen. Und auch das wäre eine Kehrtwende zu dem, was Bolsonaro gemacht hat, weil Bolsonaro hat die Menschenrechts- und Umweltinstitutionen massiv geschwächt.
Schließlich hat Lula auch bekannt gegeben, den illegalen Bergbau bekämpfen zu wollen.
Und das alles sind Ankündigungen, die er natürlich noch umsetzen muss. Er muss noch auf Worte Taten folgen lassen, aber daraus schöpft die indigene Gemeinschaft oder schöpfen die indigenen Gemeinschaften erstmal Hoffnung.
Grund zur Hoffnung gibt dann auch der Blick in die Vergangenheit. Lula hat Brasilien bereits während 2 Amtszeiten regiert. Während seiner Regierungszeit wurden insgesamt 88 indigene Territorien anerkannt. Das sind 88 mehr als unter Bolsonaro. Die Amazonas-Abholzung erreichte zudem 2012 ihren Tiefstwert, was ebenfalls der Lula-Regierung zu verdanken sei.
Heute sind die indigenen Gemeinschaften viel besser organisiert. Wir haben gelernt, auch unter Bolsonaro, und auch Lula hat es heute mit einer anderen indigenen Bewegung zu tun als noch in seiner ersten Amtszeit. Also das will heißen, auch Dinge, die unter Lula nicht unbedingt optimal gelaufen sind für die indigenen Gemeinschaften, könnten heute hoffentlich anders verlaufen, weil eben sich die indigene Bewegung auch anders aufstellt.
Julia Büsser von der Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, dem 1. November. Auf der Webseite rabe.ch gibt's weiterführende Links. Die Podcasts des Rabe Info sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann, Katrin Hiss und Wilma Rall. Im Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, dass ihr zugelassen habt. Habt Sorge und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.